Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm erinnern wir zuerst an den namhaften tschechischen Philosophen Jan Patočka, der zur Symbolfigur der Charta 77 wurde. Vor kurzem sind 35 Jahre seit Patočkas Tod vergangen. Über die Anfänge des bekannten Filmregisseurs Hanusz Burger haben wir in der vergangenen Ausgabe des Kultursalons berichtet. Heute wird die Rede über die weitere Karriere des Filmemachers sein. Für diejenigen, die mit Radio Prag Tschechisch lernen, ist auch heute eine weitere Lektion des Tschechischkurses vorbereitet. Diesmal zum höchst aktuellen Thema der Abhörprotokolle von Telefonaten zwischen dem Prager Ex-Oberbürgermeister Behm und dem kontroversen Geschäftsmann Janoušek. Sie können einige wenig übliche Ausdrücke lernen, mit denen sich die beiden einflussreichen Herren angesprochen haben. Zuerst aber beginnen wir mit der Senderei Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Am 13. März jährte sich zum 35. Mal der Todestag des tschechischen Philosophen Jan Patočka. Er gehörte zu den Symbolen der Oppositionsbewegung Charta 77 und war deren erster Sprecher. Patočka verstarb ja bereits wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Gründungsaufrufs der Charta vom 1. Januar 1977, und zwar an den Folgen der zermürbenden Verhöre durch die kommunistische Staatssicherheit. Mehr dazu von Robert Schuster in einer weiteren Folge unserer Sendung Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der Philosoph Jan Patočka war der intellektuelle Kopf der Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Seine Positionen und Texte haben nicht nur die damalige Opposition und deren Zugang zum kommunistischen Regime geprägt. Der Einfluss Patočkas und insbesondere dessen Politikverständnis wirken sich auch später, nach der politischen Wende des Jahres 1989, aus. Viele Angehörige der ersten Politikergeneration der Nachwendezeit, die aus dem Umfeld der einstigen Oppositionsbewegung kamen, waren von den Ideen Patočkas inspiriert. Allen voran natürlich der Dramatiker und spätere Präsident Václav Havel. Das philosophische Werk Patočkas stand unter dem Einfluss von Husserls Phänomenologie. Die zweite große Inspirationsquelle war für ihn Husserls großer Schüler Martin Heidegger. Den Menschen betrachtete Patočka stets nicht nur als einzelnes Individuum, sondern sah auch dessen Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen, Europa oder die gesamte Menschheit. Von seinem Umfeld verlangte er stets in diesen, heute würde man sagen, globalen Dimensionen zu denken. Dazu gehörte auch der Anspruch, stets der Stimme des eigenen Gewissens zu folgen und Entscheidungen zu treffen, die, wenn sie auch nicht gesellschaftlich opportun erscheinen, aus moralischer Sicht richtig waren. Mit dieser Haltung musste Patočka auch zwangsläufig in einen Konflikt mit dem kommunistischen Regime gelangen. Patočkas Weg, der ihn in Opposition zum herrschenden Regime brachte, beschreibt im Folgenden der tschechische Philosoph und Patočka-Experte Jan Sokol, der übrigens Patočkas Schwiegersohn war.
Patočka hat sich immer für Fragen von öffentlicher Bedeutung interessiert, aber der Politik oder politischem Engagement ist er in seinem gesamten Leben eher aus dem Weg gegangen. Erst als während der 70er Jahre Fälle von offenkundiger Verletzung von Menschenrechten bekannt wurden, hat er dagegen Stellung bezogen und versuchte, darauf hinzuweisen.
Die Frage der Menschenrechte war in jener Zeit ein wichtiges Thema, nicht nur in der Weltpolitik. Die Stichworte dazu sind der KSZE-Prozess und die Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975. Diese wurde auch von den kommunistischen Regierungen unterzeichnet, womit sie sich zur Einhaltung der Menschenrechte in ihren Ländern verpflichteten. In vielen dieser Länder sahen Bürgerrechtsaktivisten darin eine Gelegenheit, erstmals die Regierungen an ihren Taten zu messen. Da sich aber in der Folgezeit in der damaligen Tschechoslowakei nur sehr wenig tat, formulierten die Oppositionellen ihre Forderungen in einem Aufruf, der am 1. Januar 1977 unter der Bezeichnung Charta 77 veröffentlicht wurde. Der Philosoph Jan Patočka gehörte zu dessen ersten Unterzeichnern. Hören Sie dazu den Historiker Tomáš Herman vom Institut für Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften.
celá ta záležitost měla takové tři základní fáze.
Patočkas Wirken lässt sich in einige Phasen einteilen. Am Anfang stand seine Entscheidung, einer der drei ersten Sprecher der Charta 77 zu werden, was für die ganze Bewegung wichtig war. Auch im Ausland sorgte die klare Positionierung des anerkannten Philosophen für ein positives Echo. Schon zu diesem Zeitpunkt ist Patočka von den Sicherheitsorganen verhört worden, war aber nur einer von vielen. Das entscheidende und alles ändernde Ereignis trat aber ein, als sich Patočka Anfang März 1977 in Prag mit dem damaligen niederländischen Außenminister Max van der Stoel traf.
Die Reaktion der Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Seit dem Treffen Patočkas mit dem niederländischen Politiker war er einer sehr aggressiv geführten öffentlichen Kampagne ausgesetzt worden, was ihm körperlich sehr viel abverlangte. Es kam zu langen Verhören, infolge derer Patočka hospitalisiert werden musste. Auch zu diesem Zeitpunkt war er allerdings noch aktiv, indem er quasi vom Krankenbett aus Texte und Aufrufe verfasste, welche den Sinn und die Motive der Charta 77 der breiten Öffentlichkeit erklären sollten. Aber selbst im Krankenhaus wurde Patočka erneut mehrere Male verhört. Aufgrund der vielen Strapazen und der geistigen Erschöpfung erlitt er einen Schlaganfall, an dessen Folgen er starb. Waren sich nicht auch die Sicherheitskräfte des Risikos bewusst, dass der bereits vor den Vernehmungen gesundheitlich angeschlagene Jan Patočka nicht überleben müsste? Und welche Folgen es für das Ansehen des Landes im Ausland haben könnte? Dazu sagt der Historiker Tomáš Herman.
Sie hätten sich dessen schon bewusst sein können, das stimmt. Aber wichtig scheint mir festzustellen, dass in erster Linie Patočka selber sich der Gefahren für seine Gesundheit voll bewusst war. Heute wissen wir, dass er sich auf diese entscheidende Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime intellektuell und mit großer Entschlossenheit vorbereitet hatte. Er ist dieses Risiko in vollem Bewusstsein eingegangen und hat den höchsten Preis dafür bezahlt.
Welche Auswirkungen hatte der Tod Jan Patočkas auf die noch junge Oppositionsbewegung in der Tschechoslowakei? Bestand zum Beispiel nicht die Gefahr, dass die innerlich sehr heterogene Bewegung ohne ihren intellektuellen Kopf Patočka in die Brüche gehen könnte? Oder hat sein Tod die Charta im Gegenteil gestärkt? Laut dem Historiker Tomáš Herman ist Letzteres eingetreten.
Schon die eigentliche Bereitschaft Patočkas, sich an der Charta 77 zu beteiligen, führte dazu, dass verschiedene politische Strömungen bereit waren, sich auf der Basis einer gemeinsamen Plattform zu vereinen. Mit dieser Entscheidung, wie auch seiner Bestimmung zum ersten Sprecher der Charta, stellte er seine große persönliche Autorität in den Dienst der Charta 77. Für viele Menschen wurde er somit zu einem Garanten für ihre Ziele. Die große Autorität Patočkas basiert vor allem darauf, dass er die wichtigsten Texte der Charta verfasst hat, die beim genauen Hinsehen auch heute noch höchst aktuell sind.
Die Gründung der Charta 77 rief ein breites Echo im Ausland hervor. Der Gründungsaufruf der Bewegung wurde im Januar 1977 von vielen westlichen Zeitungen abgedruckt. Zum Beispiel von der französischen Le Monde, der New York Times, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anderen Medien. Ähnlich stark und intensiv war auch die Reaktion des Auslands auf den Tod Professor Patočkas. Hören Sie dazu abschließend noch einmal den Historiker Tomáš Herman vom Institut für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften.
Der Tod von Jan Patočka sorgte für ein großes Echo im Ausland. Insbesondere für viele Philosophen war die Nachricht ein Schock. Patočka stand im engen Kontakt zum deutschen Philosophieprofessor Walter Biemel, der schon zu Patočkas Lebzeiten während der öffentlichen Kampagne gegen ihn eine Reihe von Protestbriefen organisierte, welche von Philosophen und Intellektuellen unterzeichnet wurden. Nach dessen Tod war es wieder Biemel, der einen Protestbrief formulierte, der mittels der deutschen Botschaft in Prag an die tschechoslowakische Regierung übermittelt wurde. Rund 200 verschiedene Professoren aus Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Kanada und der Schweiz setzten ihre Unterschrift unter dieses Schreiben. Mir ist kein anderer Fall aus den 70er oder 80er Jahren bekannt, wo eine derart repräsentative Auswahl an Intellektuellen der westlichen Welt öffentlich Position bezogen hätte, um einen ihrer Kollegen zu unterstützen.
Na obranu a na protestu za vlastně svého kolegu v respektovanou osobnost.
Das heutige Kapitel aus der tschechischen Geschichte bereitete für Sie Robert Schuster vor. In eine nicht weit entfernte Geschichte führen wir Sie im folgenden Tschechischkurs. Die Telefongespräche, um die es in der heutigen Lektion geht, spielten sich nur vor 5 Jahren ab. Mehr erfahren Sie im folgenden Tschechischkurs von Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben bereits mehrmals über die Abhöraffäre des ehemaligen Prager Oberbürgermeisters Pavel Bem berichtet. Sie ist Beweis einer massiven Beeinflussung von Politikern durch Lobbyisten. Die veröffentlichten Aufzeichnungen und Protokolle untersucht zurzeit die Polizei und man muss abwarten, zu welchem Ergebnis die Ermittlungen führen werden. Die Telefongespräche bieten aber auch einiges an linguistischem Material, mit dem wir uns im heutigen Sprachkurs befassen möchten. Mit Aufmerksamkeit verfolgt die Öffentlichkeit, wie sich die Protagonisten anreden. Ihre Kosenamen würde man eher in Mädchenromanen als in Gesprächen einflussreicher Männer erwarten. Der Ex-Oberbürgermeister Pavel Bem wird bezeichnet als
Kotě,
Kätzchen,
Kolibřík,
Kolibri bzw.
Cestovatel,
Weltenbummler. Sein Freund, der Unternehmer und Lobbyist Janoušek, ist
Mazánek,
Schoßkind,
Kapitän
oder
Colombo.
Inspektor Colombo ist aber nicht die einzige TV-Serie, die unter den Beteiligten beliebt ist. Eine Figur aus der Serie The Simpsons, nämlich Jimbo Jones, erscheint als
Jimbo
oder
Jimbitch.
Auch in den gegenseitigen Anreden von Janoušek und einem weiteren Beamten der Prager Stadtverwaltung. Fragt der Politiker Bem seinen Freund Janoušek, hast du das Kleine dabei?
Máš malé.
Ist damit ein geschütztes Handy gemeint. Nach der Feststellung, nur ein normales Handy bei sich zu haben, wird in Kurz gesprochen. Seit einer Woche nun spekuliert man in den Medien, was es wohl bedeutet, wenn der Oberbürgermeister über die Causa des toten Pferds spricht.
Causa mrtvýho koně.
Beziehungsweise, was oder wen er als Maori-Prinzessin
Maorská princezna
bezeichnet. Die Bedeutung von Noten
Noty
scheint klar zu sein. Sollen die Noten gestimmt werden,
vyladit noty,
heißt es, dass man das weitere Vorgehen besprechen wird, sei es bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, beim Einkauf von Stadtimmobilien oder bei der Besetzung einer wichtigen Funktion. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem letzten Kultursalon haben wir die Ausbildung und die ersten Karriereschritte Hanuš Burgers begleitet. Vor dem Aufstieg der Nazis musste er nach Amerika flüchten. Dort konnte sein Dokumentarfilm Krisis über den Aufstieg der Sudetendeutschen Partei Erfolge feiern. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrt er als Soldat nach Europa zurück. Marco Zimmermann.
Hanuš Burger wurde in Amerika nicht richtig akzeptiert. Als vorzeitiger Antifaschist, ein Euphemismus für Kommunist, war er den Behörden suspekt. Seine erste freiwillige Meldung zur amerikanischen Armee wurde daher abgelehnt. Erst 1942 wurde er eingezogen und landete bei einer Propagandaeinheit im sogenannten Camp Ritchie. In seinen Memoiren »Der Frühling war es wert« beschreibt Burger den Sinn der Einheit im Camp Ritchie wie folgt.
Ziel ist die Erforschung der psychischen Widerstandskraft des Gegners und ihrer Lähmung. Gleichzeitig war dieses Camp auch ein Ausdruck der verspielten, oftmals naiven, öfter infantil primitiven, aber stets pragmatischen Natur der Amerikaner.
In das Camp Ritchie wurden Soldaten geschickt, die eine oder besser noch mehrere europäische Sprachen beherrschten. Burger übernahm als Regisseur das Ausbildungstheater in Camp Ritchie. Dort wurden Szenen aus dem besetzten Europa gespielt, um die Soldaten auf den kommenden Krieg vorzubereiten. Burger drehte sogar einen fünfteiligen Ausbildungsfilm mit dem Titel Kill or Be Killed, der in der US-Armee noch bis zum Koreakrieg zum Ausbildungsangebot gehörte. Allerdings erfuhr Burger bei der Armee nicht nur Gutes, wie sich seine Tochter Jana Burgerowa erinnert.
Und dann hat er mir sehr viel so in Amerika, aus Amerika erzählt, wie er bei der Armee war. Da hat er auch extremen Antisemitismus und Diskriminierung gegenüber jüdischen Kommunisten erlebt. Aber auch die Aufregung in diesem Geheimsender.
Vor allem seine Diskriminierung als Kommunist machte ihm zu schaffen. Obwohl er kämpfen wollte, kam er als vorzeitiger Antifaschist nicht aus Camp Ritchie heraus. Erst als eine mobile Sendekompanie für den Fronteinsatz aufgestellt wurde, fand sich eine Verwendung für Burger. Über die Einheit schrieb er:
Wir waren jetzt eine kompakte Kompanie, nicht mehr eine lose Schar von Soldaten wie in den verschiedenen Trainingscamps, die wir durchlaufen hatten. Wir besaßen einen Captain, drei Leutnants, die nötigen Fahrer, Köche, Schreiber, eine Gruppe Fernmeldetechniker und einen aufsässigen, schrullenbehafteten Haufen von Intellektuellen.
Zu diesen Intellektuellen gehörten Universitätsdozenten, Rundfunksprecher, Studenten, Schriftsteller und Musikprofessoren. Die bunte Truppe ging 1944 in der Normandie an Land. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, Gefangene zu verhören, in zurückeroberten Dörfern die Nationalhymne der Befreier zu spielen oder die gegnerischen Soldaten zum Aufgeben aufzufordern. Im letzten Kriegswinter in Luxemburg wurde Burger dann vom OSS rekrutiert. Das Office of Strategic Services war der Vorgänger der CIA und erschuf in Luxemburg den Radiosender 1212, der in Deutschland Fehlinformationen verbreitete. Durch seine Tätigkeit dort erhielt Burger nach Kriegsende einen besonderen Auftrag. Er sollte einen Film zur Umerziehung der Deutschen machen. Burger dreht mit Aufnahmen aus deutschen Konzentrationslagern den Film Die Todesmühlen.
20 Millionen human beings, equal to the population of 22 American
States. 20 Millionen Menschen, das entspricht der Bevölkerung von 22 amerikanischen Staaten. 20 Millionen Leichen, das Produkt von 300 Konzentrationslagern überall in Deutschland und in den besetzten Gebieten.
300 concentration camps all over Germany and in occupied territories.
Der Film zeigte, was die Alliierten bei der Befreiung der deutschen KZs vorgefunden hatten. Überlebende, Lebensbedingungen in den Lagern und Beweise für den Massenmord. Bei der Uraufführung im Oktober 1945 in München lernte Burger in den Bavaria-Studios Annette Richter kennen, die später seine Frau werden sollte. Vorher jedoch kehrte er in die USA zurück. Ein Bekannter vermittelte ihm einen Job beim Fernsehsender CBS. Burger wurde Leiter der Filmabteilung. Er drehte Reportagen und Zeichentrickfilme und arbeitete an einem ersten Farbfilm für das junge Medium Fernsehen. In Amerika begann gegen Ende der 1940er Jahre aber auch eine paranoide Zeit. Burger beschreibt die Suche nach kommunistischen Staatsfeinden.
Die Hetze in den Zeitungen gegen alles, was auch nur im Entferntesten nach links aussah, nahm täglich zu. Da half es wenig, dass einer für Amerika seinen Kragen riskiert hatte. Im Hamptumdrehen konnte man als Un-American angesehen werden.
Er hatte aber auch Glück. Der neue Chef der visuellen Informationsabteilung der UNO, der französische Regisseur Jean-Benoît Lévy, erinnert sich an Burgers Erstlingswerk Crisis und holte ihn als Filmprogrammchef in seine Abteilung. Burger begann, für die UNO Dokumentarfilme zu drehen. Einer von ihnen war First Steps. In dem Streifen wurde gezeigt, wie ein Kind laufen lernt, von den ersten Bewegungen bis hin zu selbstständigen Schritten. 1948 erhielt der 10-minütige Film in der Kategorie Bester Dokumentar-Kurzfilm sogar einen Oscar. Der Druck durch das Komitee für unamerikanische Umtriebe wird Burger aber zu groß. Bevor auch er vorgeladen werden konnte, entschied er sich mit seiner schwangeren Frau Annette nach Prag zurückzukehren. Er flog in eine kommunistische Tschechoslowakei, von der er sich die Erfüllung seiner Utopien erhoffte. Der Empfang war jedoch kühl. Zunächst schlug ihm überall Misstrauen entgegen, schließlich war er amerikanischer Staatsbürger und Soldat gewesen, hatte im Krieg für den Geheimdienst gearbeitet und war mit einer Deutschen verheiratet. Seine Tochter schildert die Situation.
Das war ja seine zweite Emigration. Ich glaube, dass er lieber in Amerika geblieben wäre und eher die Wehmut und die Sehnsucht ausgehalten hätte, aber das konnte er nicht mehr rückgängig machen.
Burger durfte nach langem Warten beim Fernsehen beginnen und wurde der Wochenschau zugeteilt. Er war zufrieden, endlich wieder arbeiten zu können. Eine seiner ersten Reportagen drehte er über den bekannten Läufer Emil Satopek. Burger erlebte aber auch den stalinistischen Terror. Kollegen wurden verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen und auch Burger selbst erhielt mehrmals die Kündigung, die aber nach Protesten immer wieder zurückgenommen wurde. Als die Familie Ende 1951 endlich eine Wohnung erhielt, ist er noch frohen Mutes. Dies ändert sich aber 6 Jahre später.
Und es waren sehr viele Schauspieler bei uns, viele ausländische Schauspieler, das war auch immer sehr kompliziert, als wir dann später festgestellt haben, dass die Wohnung verwanzt war. War das für ihn ein unglaublicher Schlag.
Trotzdem glaubt Burger weiter an den Sozialismus. Auch die Slansky-Prozesse können ihn nicht umstimmen, obwohl er sie kritisch in seinem Tagebuch kommentiert. Jana Burgerowa?
Aber ich habe nie gehört, dass er daran gezweifelt hat, dass er mit seiner schwangeren Frau nach Prag ging. Im Gegenteil, der hat das sehr idealisiert und die ganzen Stalin-Prozesse, obwohl bei uns ja eine Familie gelebt hat, wo die Jelenka Reiner war, die Schriftstellerin, ja im Gefängnis war, das hat er alles so bagatellisiert oder nicht hören wollen.
Es dauerte 10 Jahre, bis sich die Situation besserte. Burger wurde 1961 Chefregisseur des Jugendfernsehens und konnte in der etwas entspannteren Zeit vor dem Prager Frühling endlich wieder Filme drehen. Innerlich hatte er da aber bereits resigniert. Er schrieb, der Spaß war vorbei, es kam zu spät. Erst mit dem Prager Frühling kehrt sein Enthusiasmus wieder zurück, wie Jana Burgerowa erklärt.
Sein ganzer Idealismus ist wieder, also Idealismus für die Sache des Sozialismus, ist wieder voll ausgebrochen und der war unglaublich aktiv und ist nach Ostrau gefahren, hat Rundfunk- und Filmsendungen gemacht und hat agitiert und war überzeugt, also jetzt übertreibe ich, aber so tendenziell, so jetzt wird die Welt in Ordnung sein.
Aber die Welt war nicht in Ordnung. Die Familie Burger emigrierte, nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes, erneut, diesmal nach Deutschland. Dort war es für ihn überhaupt nicht leicht, so seine Tochter.
Es war schwierig für ihn, in Deutschland zu sein. Erstens hatten wir Schwierigkeiten mit Papieren. Also meine beiden Eltern haben nie die deutsche Staatsangehörigkeit gekriegt und wurden ganz schön hier drangsaliert, auch von der Polizei. Und dann hat er, ich kann es inzwischen auch nachvollziehen, sehr viel Antisemitismus erlebt. Und ja, das denke ich, das war schwierig. Er war auch sehr wehmütig und hat das alles hier nicht so angenommen, obwohl er also Arbeitsmöglichkeiten hatte.
Burger arbeitete wieder für das Fernsehen, er drehte Porträts über Böll und Brandt und schrieb sogar das Drehbuch für einen Tatort. Daneben führte er an kleinen Theatern Regie und begann zu schreiben. Burger starb 1990, die Wende in der Tschechoslowakei hatte er wegen einer schweren Diabeteserkrankung nicht mehr richtig mitbekommen. Musik
Mit dem Kultursalon von Marco Zimmermann sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Thank you.